Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich, Mann um Mann, zur 98. Folge von meinem Podcast. Ja, der Sommer liegt schon fast hinter uns und ich hatte eine wirklich schöne Urlaubszeit. Ich habe mal 3 Wochen nicht nur Urlaub von der Arbeit gemacht, sondern auch Urlaub von allen ehrenamtlichen E-Mail-Gruppen, kein Podcast, kein Parkinson-Tanzen, einfach mal nur Ruhe und Zeit mit meiner Familie. Und da meine Kinder ja im Teenageralter sind, die am liebsten chillen und bis Mittag schlafen, habe ich das auch mal probiert. Also morgens aufstehen, rumtrödeln, frühstücken, wieder hinlegen, dann mal an den Strand gehen, wieder hinlegen, abendzeitig schlafen gehen. Es gab ja nichts zu tun. Und am nächsten Tag lief es ähnlich. Wir hatten gar kein großes Programm, sondern haben einfach in den Tag hineingelebt. Und das hat mir wirklich gut getan und dafür gesorgt, dass ich mal so richtig runterfahren konnte. Und so ganz nebenbei war es schön zu sehen, dass es komischerweise auch überall wunderbar ohne mich ging in den 3 Wochen. So viel dazu, dass ich ja gerne glaube, überall unersetzbar zu sein. Ach, eine gute Übung im Loslassen. Ja, als ich dann zurückkam, erwartete mich ein schönes Gespräch mit Dietrich Borchert, der genau wie ich gerade ganz entspannt aus dem Urlaub kam. Dietrich und ich, wir kennen uns schon eine Zeit lang und sind uns bei verschiedenen Veranstaltungen regelmäßig begegnet. Dietrich hat mich schon länger beeindruckt, weil ich finde, er hat viel zu sagen zu vielen Lebensbereichen. Und so sprechen wir in diesem Interview nicht nur über sein Leben mit Parkinson, sondern auch über Sport, über Therapiemöglichkeiten, über Humor und vor allem über die Hilde-Ulrich-Stiftung für Parkinson-Forschung, für die Dietrich seit gut 8 Monaten als Vorstandsvorsitzender tätig ist. So, genug Vorrede, hören wir doch mal rein in das Gespräch mit Dietrich und ich freue mich, wenn du uns dabei begleitest. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dietrich, bei mir im Podcast heute Abend an diesem sehr heißen Sommerabend. Ja, liebe Grüße von Münster nach Einbeck.
Ja, vielen Dank, Katrin, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und auch vielen Dank für deine Geduld, weil wir es ja mehrfach verschoben haben, unser Treffen. Schön, dass es heute endlich klappt.
Genau, manchmal muss gut Ding ja Weile haben, ne? Und dann ist es irgendwann der richtige Moment. Sehr schön, freue ich mich auch drüber. Und ich starte ja immer, weil ich gerne positiv in den Podcast reinstarte, mit der Frage, worüber hast du heute schon gelacht? Was kannst du uns da erzählen?
Ja, ich starte jeden Tag ein bisschen positiv in den Tag. Wir haben im Esszimmer so einen Abreißkalender mit Cartoons und jeden Tag hat man zumindest einen Schmunzel auf dem Gesicht, weil irgendein lustiger Cartoon da ist. Gefällt mir sehr und freut mich jeden Morgen.
Super, genau, hat man gleich mal einen Grund zu lachen. Ich selber merke mal, dass ich mir Witze so schlecht merken kann. Ich will dann immer irgendeinen Witz erzählen und denke mal, mein Gott, wie ging der nochmal? Also vielleicht bist du ja besser am Witze erzählen. Was stand denn auf dem Cartoon?
Also heute war drauf, im ersten Bild, meine Frau sagt immer, ich sei paranoid. Im zweiten schlägt er sich vor die Stirn und sagt, Mensch, ich habe ja keine Frau. Aber zum Thema Witze merken, meine Kinder lästern immer. Mir könne man jeden Witz alle 3 Tage erzählen. Ich würde immer wieder lachen. Ich vergesse die auch.
Das ist doch schön. Hat ja auch seine Vorteile. Dann hat man immer wieder was zum Freuen. Super. Dietrich, wir beide haben uns ja schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesehen und getroffen. Wie das immer so ist in der Parkinson-Community, man läuft sich ja oft mehrfach über den Weg, weil man so bestimmte Positionen hat, in denen man vielleicht auch überall mal auftaucht. Und du hast ja auch seit einiger Zeit eine besondere Position, dazu kommen wir gleich noch. Lass uns mal so ein bisschen in deine Geschichte mit Parkinson einsteigen. Wann hast du denn deine Diagnose erhalten?
Bei mir fing das an 2017, also fast auf den heutigen Tag vor 8 Jahren. Mhm. Da habe ich die Diagnose erhalten, aber wie bei eigentlich vielen vorher, die ich gehört habe in einem Podcast, war es so, dass die unspezifischen Symptome viel früher anfingen. Bei mir war das 5 bis 10 Jahre vorher. Da hatte ich zum Beispiel so Schultersteife 10 Jahre vorher und 5 Jahre vorher behandelt, orthopädisch und mit Krankengymnastik. Das ist ja total unspezifisch, da kann ja keiner auf Parkinson kommen. Aber irgendwann fing dann so ein leichtes Zittern in der rechten Hand an. Dann hat es aber gedauert. Ich wurde erst auf mehreren Umwegen zu einem Neurologen überwiesen. Von dem Zeitpunkt, wo ich Neurologen besuchen wollte, bis zu dem Besuch beim Neurologen, verging mehr als ein halbes Jahr. Die Überversorgung von Fachärzten im ländlichen Raum, davon kann ich nicht sprechen.
Ah, okay, also musstest du so lange auf einen Termin warten.
War eine Katastrophe.
Ah, okay.
Eine Woche vor dem eigentlich geplanten Termin wurde er abgesagt, da musste ich nochmal wieder warten. Also es war eine lange Odyssee. Als ich dann beim Neurologen war hier vor Ort, schaute sich das an und stellt ganz schnell fest, sie haben Parkinson. Also es war eine ziemlich eindeutige Sache für ihn. Und der war aber nicht spezialisiert auf Parkinson. Und zog also ein Buch aus dem Regal und las nach ein bisschen. Hat mir dann die klassische Medikation verschrieben. L-Dopa, Agonisten und das Übliche. Ich habe das erstmal in die Ecke gelegt und mir dann eine zweite Meinung geholt in einer Spezialklinik. Das jetzt nicht, weil ich die Diagnose nicht geglaubt habe, sondern eher, weil ich mich um Behandlungsoptionen kümmern wollte und abklären wollte, was man wirklich sinnvoll ist, was nicht so sinnvoll ist. Ich habe dann erst sehr Verhaltensmedikation genommen und bin dann darüber über die Klinik auch später in eine Antikörperstudie reingerutscht, die immer noch läuft.
Ah ja, okay. Ich habe das damals auch gemacht, ich habe mir auch eine zweite Meinung geholt, gerade bei so einer schwerwiegenden Diagnose. Das ist ja auch, finde ich, ein hohes Gut in Deutschland, dass wir uns auch problemlos eine zweite oder eine dritte Meinung einholen können. Ich habe auch einen Neurologen, der war von Anfang an damit völlig einverstanden, dass ich noch in die Parkinson-Ambulanz der Uniklinik gegangen bin. Der sagte, natürlich, gehen Sie da gerne hin, das sind die Fachleute. Da habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es immer auch für einen selber was bringt, so nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen.
Ich glaube, das war auch eher in der Vergangenheit, dass die Ärzte damit nicht umgehen konnten, wenn man sich eine zweite Meinung holte. Und das ist ja, Parkinson-Diagnose ist ja ein bisschen was anderes als Männerschnupfen.
Ja.
Also da ist es schon sinnvoll, glaube ich, mal abzuklopfen. Nicht, was man hat, sondern mehr, was man machen kann.
Genau, das stimmt. Wie war denn deine Gefühlswelt damals, als du die Diagnose bekommen hast? Hast du das irgendwie geahnt? Konntest du dich darauf vorbereiten oder bist du da irgendwie so reingestürzt?
Ich hatte ja gesagt, das ist schon länger vorher, dass ein Zittern da bei mir war. Das war klar oder hatte ich mir schon gedacht, dass da irgendwas Neurologisches ist, ohne dass ich die Krankheiten wirklich kannte. Also es war nicht der große Schock. Im Prinzip hat ja letztlich das, was ich sowieso schon länger hatte, einfach eine Diagnose, einen Namen bekommen. Was schon war, dass dann viele Fragezeichen auftauchten. Also was ist überhaupt Parkinson? Was sind die Ursachen? Es kommt jetzt auf mich zu, wie geht's weiter? Und dann natürlich, wie teile ich es mit und wem teile ich es mit? Und letztlich die Erkenntnis, das ist eigentlich das Gravierendste, glaube ich, dass es gerade als ich zum Beispiel die erste Tablette geschluckt habe, da, dass für den Rest meines Lebens ich ein Thema haben werde. Das ist ja anders als bei anderen Krankheiten. Da hat man eine Krankheit, die wird in der Regel auch hoffentlich geheilt und dann ist man da durch. Hier weiß man, das wird bleiben.
Ja.
Aber ich war relativ gefasst, weil, wie gesagt, das hat mich schon länger begleitet. Ne? Und es hat ja an dem Tag der Diagnose nichts geändert. Ich bin ja nicht sozusagen mit dem Rausgehen beim Arztzimmer ein anderer Mensch geworden oder die Symptome haben sich nicht verändert, es ist einfach weitergegangen. Toi, 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 bis zum heutigen Tag relativ schleichend.
Ja, das ist ja eigentlich so, dass man beim Arzt rausgeht und im Grunde genommen ist nichts anders als die halbe Stunde, bevor man da im Zimmer saß beim Arzt. Und trotzdem sagen ja viele auch, man fühlt sich auf einmal, als wäre man in ein anderes Leben katapultiert, so mit den tausend Anforderungen, die es auf einmal gibt, mit der Erkrankung und mit den Medikamenten, wie du richtig sagst. Mein Neurologe sagte damals auch zu mir, sie werden immer einen Neurologen brauchen, ihr ganzes Leben lang. Da dachte ich auch, oh, boah, immer hier im Wartezimmer sitzen. Aber das ist, glaube ich, die große Kunst, das dann auch tatsächlich genauso so zu nehmen, wie du das gerade sagst. Ich finde das total schön, wie du das sagst. Ich bin ja kein anderer Mensch gewesen in dem Moment, wo ich da rausging. Es war ja noch genau die gleiche Situation wie eine halbe Stunde vorher, nur dass ich jetzt einen Namen dazu hatte. Und sich dann eben nicht verrückt machen, zu viel zu lesen, das ist, glaube ich, für viele die Schwierigkeit.
Naja, man muss schon sagen, es rattert natürlich im Kopf. Ne? Man sitzt dann da oder auch wenn man rausgeht oder wenn man dann nach Hause fährt, da passiert was im Kopf. Ne? Da ist natürlich jetzt eine neue Geschichte. Ich sage, man hat ein Thema für den Rest seines Lebens.
Ja.
Aber wir kommen hier ganz gut klar. Es ist 8 Jahre her und toi, 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 mir geht es ganz gut.
Ja, das ist schön. Wie hat denn dein Umfeld reagiert damals? Deine Familie, deine Arbeitskollegin? Hast du sofort erzählt? Hast du noch ein bisschen geschwiegen? Wie war das?
Also der Familie habe ich es natürlich gleich erzählt. Und unterm Strich war die Reaktion bei allen durchaus positiv, durchweg. Die Frage, hatte ich schon gesagt, ist natürlich, wem erzähle ich es? Wem erzähle ich es eventuell nicht? Ich war im Arbeitsleben. Wie gehe ich mit dem Arbeitgeber um? Und ich wohne in einer Kleinstadt, da ist natürlich, da kennt man sich. Da laufe ich nicht gleich mit dem Schild auf der Stirn rum, ich habe Parkinson. So offen kannst du da gar nicht mit umgehen. Aber im Laufe der Wartezeit bis zur Diagnose, da hatten mich auch schon einige Kollegen angesprochen vorher, was mit meiner Hand sei. Also da hatten einige schon wahrgenommen, da ist irgendwas. Und das hat man auch teilweise thematisiert. Da habe ich immer gesagt, ich habe irgendwann einen Termin beim Neurologen, dann weiß ich es. Und mir war klar, dass ich auch die Symptome nicht verbergen konnte und auch nicht wollte. Denn das ist ja ein Stressfaktor. Wenn du Sachen verbergen willst, das ist ein Stressfaktor und Stress verstärkt die Symptome eher.
Gerade bei Parkinson, genau.
Bei Parkinson, genau. Also habe ich es in meinem näheren Arbeitsumfeld sehr bald erzählt. Aber da habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass man manchmal sein Gegenüber mehr trösten muss, als man selber getröstet werden will. Also dass sie so
Genau,
eine gewisse
genau.
Schockstarre verfallen.
Ja.
Und das ist immer das Problem, wenn man es Leuten mündlich erzählt, dann werden die natürlich konfrontiert mit etwas, wo ich mich auch schon länger mit auseinandergesetzt habe. Und das hat mich veranlasst in verschiedenen Kreisen. Ich bin ehrenamtlich aktiv hier in der Stadt oder habe Hobbys und habe andere Kreise, dass ich das per Mail mitteile. Habe dann eine Mail geschrieben, nach dem Motto, da ist was, ich habe Parkinson und kann aber auch denken, ich habe Alkoholprobleme oder so. Das ist ja auch oft die Frage. Das war für mich sehr hilfreich, weil ich dann das sagen nicht jedem Einzelnen erklären musste und dann jeden Einzelnen trösten musste. Und etliche Leute sprachen mich dann im Nachhinein an, weil sie auch im Umfeld betroffen haben, in der Verwandtschaft und so weiter. Das ist ja durchaus verbreitet, die Krankheit. Und das fand ich dann auch gut, dass man das dann thematisieren kann im Einzelgespräch. Also es hat mir sehr geholfen, das per Mail zu machen. Und ich habe eigentlich keine, ich habe überhaupt keine negativen Rückmeldungen bekommen. Ich denke, Leute, die damit nichts anfangen können, die schweigen dann. Und auch am Arbeitsplatz habe ich zum Glück keine Probleme bekommen. Das ist anders. Also bei anderen Leuten hört man ja manchmal, dass sie doch rausgemobbt werden. Da hatte ich keine Probleme.
Ja, super. Ich glaube, das ist eine gute Idee mit der E-Mail, weil man in dem Moment ja auch der anderen Person die Gelegenheit gibt, sich damit erstmal anzufreunden, mit dieser Information zurechtzukommen auf irgendeine Art, ne? Und sich dann zu überlegen, will ich reagieren, wie will ich reagieren? Als, ne, wenn man es persönlich sagt, dann muss man unmittelbar reagieren, ne? Und dann führt es dazu, ne, ich habe das auch schon öfter erlebt, dass man dann manchmal, je nachdem, wie viel die selber wissen über Parkinson, die anderen mehr trösten muss.
Generell erzählen oder nicht erzählen, ich meine, das muss jeder für sich entscheiden. Interessant finde ich immer, wenn man mit kleinen Kindern zusammen ist, die gehen am unbefangensten damit um. Die beobachten einen, die sehen, da ist was, man zittert, dann fragen sie einfach, was hast du da? Ganz unbefangen. Und dann erklärt man ja, gut, ich habe eine Krankheit, da zittert der Arm oder ich kann mich nicht so bewegen. Ganz unbefangen. Und die nehmen das dann wahr und finde ich eigentlich eine sehr schöne Art daran zu gehen, da können wir Erwachsene uns eigentlich manchmal eine Scheibe von abschneiden, von dieser
Ja.
Unbefangenheit.
Genau. Und dann ist es aber in der Regel auch wieder gut bei den Kindern. Denn erfahren die das? Okay, dann ist es für die völlig in Ordnung so, als wenn das jemand hat einen blauen Hut auf, frage ich auch, warum ist der blau? Und dann ist das wieder erledigt, ne? Und dann ist erstmal keine große Betroffenheit da. Das stimmt. Das wäre manchmal wünschenswert. Aber da denken wir Erwachsenen manchmal schon zu viel.
Genau.
Genau. Dietrich, du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich ganz gut mit der Erkrankung leben kannst, jetzt so 8 Jahre danach. Kannst du so zusammenfassend sagen, was dir von Anfang an vielleicht auch gut geholfen hat, mit der Diagnose umzugehen?
Ja, zunächst ganz banal die Aussage, die ist vielleicht ein bisschen blöd, aber mir hat das geholfen. In der Klinik wurde mir gesagt, man stirbt nicht an Parkinson, sondern mit Parkinson. Und wenn man die Krankheit gar nicht kennt, dann denkt man ja, was habe ich jetzt? Wie geht das weiter und so? Das ist erstmal hilfreich gewesen. Und dann hat mir geholfen, hilft mir immer noch, dass ich mich mit dem Krankheitsbild auseinandersetze. Ich habe also etliche Bücher, Berichte oder Studien gelesen. Und das geht bei mir sozusagen, dass ich, wenn ich eine Sache verstehe, dann kann ich da besser mit umgehen. In 2017, da erschien zufällig zur gleichen Zeit, ich glaube im Herbst, erschien ein Sonderheft von Bild der Wissenschaft zum Thema Parkinson. Das war für mich sehr hilfreich, weil es sehr umfassend beschreibt, was ist Parkinson, wie geht man damit um, was gibt es für Behandlungsoptionen, war eine tolle Lektüre für mich. Und dann natürlich im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es andere Betroffene gibt, und der Austausch mit anderen Betroffenen, der hat mir geholfen und hilft mir immer noch. Das finde ich ein sehr wichtiges Element.
Genau. Und du hattest im Vorgespräch mir ja auch erzählt, dass Sport für dich was ist, was dir sehr im Umgang mit der Erkrankung geholfen hat. Wie hast du den Sport für dich entdeckt? Oder ich glaube, du warst schon immer ein sportlicher Typ, oder?
Naja, sportlich. Ich habe immer schon ein bisschen Sport gemacht. Sportabzeichen einmal im Jahr oder bin gejoggt einmal die
Na
Woche
super.
vielleicht. Wenn man so im Mittelalter ist, dann ist das ganz hilfreich. Also das Gefühl, dass es mir besser geht, wenn ich Sport treibe, das hatte ich immer schon. Das habe ich aber auch da gemerkt. Eigentlich die Erkenntnis, dass ich noch re regelmäßiger Sport treiben will, die kam durch auch die Lektüre von einer Studie. Eine Marguerite Schenkmann hieß sie in den USA. Es ist eine Physiotherapeutin, die hat drei Gruppen verglichen, die unterschiedlich viel Sport betrieben haben auf dem Laufband. Einmal 80% maximalen Puls, 60% und kein Sport. Also 80% heißt, dass man läuft und sich wirklich anstrengt, ein bisschen aus dem Puste kommt. 60%, dass man nebenher auch sich noch unterhalten kann, und kein Sport eben, kein Sport. Und nach 6 Monaten zeigte sich bei der Gruppe, die intensiven Sport getrieben hat, dass die motorischen Symptome fast gar nicht zurückgegangen sind.
Ah, okay.
Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, dann musst du mehr Sport betreiben. Das war für mich wirklich ein Ansporn, mindestens dreimal die Woche zu joggen, eine halbe Stunde bis Stunde. Und dann gibt es auch andere Berichte. Zum Beispiel hat mich immer fasziniert der Begriff Neuroplastizität. Das beschreibt, dass das Gehirn Areale kompensieren kann, die so nicht funktionieren. Ich kannte das aus dem Bereich Schlaganfall, dass Leute, die durch einen Schlaganfall bedingt nicht mehr richtig sprechen können, dass sie es aber durch intensives Training wieder lernen können.
Dass sich auch Nervenzellen neu bilden können, ne? Und neue Verknüpfungen eingehen können. Das hat man ja lange Zeit nicht geglaubt, dass wenn die tot sind, sind die tot. Aber das ist ja tatsächlich inzwischen eine andere Sichtweise.
Ja, ob da bei Parkinson die Dopamin produzierenden Zellen neu gebildet werden oder ob andere Umwege, Bewegung zu erhalten, gewählt werden können. Das kann ich hier nicht sagen, aber das Ganze erklärt vielleicht auch den Effekt von Sport beim Parkinson. Und inzwischen gibt es etliche Studien, die belegen, dass sportliche Betätigung, eigentlich egal welcher Art, Hauptsache man macht,
Ja.
dass sie positive Auswirkungen haben.
Ja, das stimmt. Und was machst du aktuell für Sport? Du sagst, du gehst dreimal die Woche joggen. Machst du das immer noch?
Ja, also als Ausdauersport mache ich hauptsächlich Joggen. Jeden Tag ist zu viel, das ist ja gar nicht so gesund. Also jeden
Nee,
zweiten
genau.
Tag, wenn es geht. Dann gehe ich ins Fitnessstudio für Krafttraining und im Gleichgewichtstraining. Also auch so ein Balance-Sport macht mir total Spaß und ist, glaube ich, sehr hilfreich. Vor 6 Jahren, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, wann das war, habe ich entdeckt, dass mir Yoga sehr gut tut, weil man ja ein bisschen verkrümmt, so tendenziell,
Ja.
gerade in der Streckung im Oberkörperbereich. Eine tolle Sache. Und seit ein paar Monaten spiele ich auch Tischtennis.
Ja, willkommen im Club.
Ja, genau. Ich bin im Ping-Pong Parkinson eingetreten, obwohl es hier gar keinen Schützpunkt gibt und ich trainiere in einem normalen Verein.
Ja.
Aber ich finde es erstaunlich, ja, wie man gewissermaßen seine Symptome wegspielen kann. Also an der Platte merkt man fast nichts mehr von meinem Tremor.
Ja. Ja, das ist spannend. Das erlebe ich im Training auch immer mal wieder, ne?
Und dieses Ping-Pong Parkinson finde ich eine tolle Initiative für alle Parkis sozusagen.
Ja, schön.
Riesenbewegung geworden.
Ja. Aber es ist auch ein toller Impuls von dir zu sagen, ich gucke mal, was ich so brauche, ne? Du sagst, Joggen ist was für dich, aber auch Krafttraining machst du oder Yoga. Und das sind ja so ganz verschiedene Bereiche auch, die so verschiedene Aspekte, die Probleme machen können bei Parkinson abdecken. Finde ich total gut. Ich frage das jetzt auch mal aus eigenem Interesse. Ich finde Sport auch total wichtig. Ich kann mich so schlecht motivieren. Wie machst denn du das, dass du dreimal die Woche joggen gehst und dann noch Yoga und Tischtennis? Hast du da irgendein Geheimrezept?
Ja, der innere Schweinehund, der ist eine Herausforderung, das ist ganz klar, ne?
Genau, also ich finde dann immer tausend andere Sachen. Ich mache dann gerne einen Podcast, ich bastel was, denke, ach na ja, Sport. Ich habe immer eine andere Ausrede, oh Mann.
Ja, aber ich sagte, mir geht es besser, wenn ich Sport treibe, und
Ja.
manchmal kostet es ein bisschen Überwindung. Und das klingt jetzt so, dass ich wirklich da total alles durchdekliniere und so. Ich sehe zu, dass ich mindestens eine Aktivität jeden Tag mache. Das ist so mein Ziel. Und als ich noch gearbeitet habe, da hat man ja den Tag sowieso vollgeknallt mit Terminen und so weiter. Da habe ich mir wirklich so einen Wochenplan gemacht. Also montags joggen oder Krafttraining, Dienstag joggen, mittwochs das. Das war sehr hilfreich. Und da bin ich jetzt, ich arbeite seit Anfang des Jahres nicht mehr. Da bin ich noch nicht wieder angelangt. Auf der anderen Seite darf man es auch nicht zu dogmatisch sehen.
Ja.
Also Aber eine Regelmäßigkeit ist wichtig und hilft mir.
Ja.
Und mir macht es einfach Spaß. Und wenn ich beim Laufen bin, dann nach einer 10 Minuten, Viertelstunde geht es mir einfach besser und es tut mir gut.
Ja, das stimmt ja auch. Nach dem Training denke ich auch jedes Mal wieder, ach, war total gut, dass du da warst. Oder mein Bauchbeine-Po-Kurs, den ich immer noch habe, einmal die Woche, wenn ich denke, ach, gehst du hin? Wenn ich da war, denke ich, ja, war gut, dass du da warst. Kannst ja doch noch so wie die anderen mitmachen.
Und wenn ich mal 3 Tage keinen Sport gemacht habe, werde ich ungeduldig.
Genau, und das kriegt dann die Familie meistens ab. Naja, also zumindest bei uns hier, denn unleidlich. Also nichts wie raus aufs Fahrrad oder so. Genau, sehr gut. Kommen wir nochmal zum Thema Selbsthilfe. Das hast du ja auch schon angerissen, dass das einer der Faktoren war, die dir gut geholfen haben oder sehr geholfen haben, am Anfang dich mit anderen auszutauschen. Und du bist da ja auch nach deiner Diagnose recht schnell eingestiegen. Du hast mir erzählt, dass du dich seit 2018 bei den jungen Parkinson-Erkrankten engagierst, also JUPA in der Abkürzung, ne, von der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Bist du da noch aktiv oder was hast du damals da genau gemacht?
Bin dann noch aktiv. Der Anlass war eigentlich ein JUPA-Seminar in Hamburg, was ich relativ bald nach meiner Diagnose besucht habe. Das war das erste Mal, dass ich andere Betroffene auch getroffen habe und kennengelernt habe. Das war eine Mischung aus Informationen und Austausch mit anderen Leuten eben. Hat mir sehr gut gefallen. Und damals war es so, dass die Jüngeren, die JUPAs sozusagen, sehr stark aktiv und vernetzt waren in Süddeutschland. Da haben wir uns irgendwann überlegt, dass wir in Niedersachsen auch so eine Gruppe gründen wollen. Und seit 2018 machen wir das, dass wir uns 3 bis 4 Mal im Jahr in Hannover treffen. Die Leute kommen aus ganz Niedersachsen, deshalb nur relativ selten in Hannover treffen und alle 2 Monate online. Und wenn möglich, haben wir dann immer einen externen Impuls, also ein kleines Referat oder irgendeinen Gast, den wir einladen. Und haben aber dann auch Raum und Zeit für persönlichen Austausch. Und da gibt es eine sehr schlanke Homepage. Ich bin kein Internetfreak oder verkünste mich da in Bildern, sondern ist schlank. Da werden die Termine bekannt gegeben und da kann man sich auch vergangene Themen anschauen, also was wir in der Vergangenheit gemacht haben an Themen. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir, das war ein Highlight, da hatten wir einen Seminartag an der Medizinischen Hochschule in Hannover im Mai letzten Jahres. Da waren dann über 100 Teilnehmer, das war eine größere Veranstaltung. Ansonsten ist aber eher, sind, sag ich mal, online 10 bis 30 Teilnehmer. Und in der Präsenz in Hannover auch so 20 bis gut 30 Teilnehmer. Das ist überschaubar, so dass man sie auch wirklich noch wahrnehmen kann und kennenlernen kann und austauschen kann. Keine
Ja, das ist ja auch
Massenveranstaltung.
wichtig. Genau.
Und der nächste Online-Termin ist am 10. September, der ist übrigens zum Thema Sport und Parkinson.
Ah ja, also wer da noch Nachholbedarf hat oder was beitragen kann, kann da mit dazukommen. Sehr schön. Das werden wir gerne mit verlinken in den Shownotes, ne, dass wer Interesse hat, damit reingehen kann. Ist das jetzt nur für Leute aus Niedersachsen oder könnte man jetzt auch aus Nordrhein-Westfalen da mal reinrutschen?
Wir sind da nicht so streng. Also wer Interesse hat, kann da gerne mit reinrutschen und reinhören und schnuppern.
Okay, dann können wir gerne die Homepage mit verlinken. Darüber kann man sicherlich mit dir Kontakt aufnehmen, ne? Oder mit euch. Ja, super. Hört sich auf jeden Fall toll an. Ja, und meine Erfahrung ist ja immer, wer ein Ehrenamt macht, macht in der Regel auch mehrere. So ist das bei dir auch. Und neben deinem Engagement in der Selbsthilfe bist du ja inzwischen auch seit 2023 bei der Hilde-Ulrich-Stiftung für Parkinson-Forschung aktiv. Und seit Januar diesen Jahres bist du da sogar Vorstandsvorsitzender. Vielleicht für alle, die noch nicht genau wissen, was ist die Hilde-Ulrich-Stiftung? Was kannst du uns über die Stiftung erzählen und was habt ihr für Ziele?
Also die Stiftung wurde schon vor langer Zeit, 1997, also fast 30 Jahre, gegründet von Hermann Terweiden. Dessen Partnerin hatte Parkinson. Und das ist die erste private Stiftung in Deutschland, die die Erforschung von nicht-medikamentösen Behandlungsmethoden bei Parkinson fördert. Also unsere Mission ist, und seine Mission war, aktives Leben mit Parkinson zu führen. Er war der Überzeugung, dass eben das Leben mit Parkinson, dass man das eigene Verhalten positiv gestalten kann. Und er wollte Betroffenen, Angehörigen Mut machen, aktiv mit der Krankheit umzugehen. Und in der Hinsicht war er ein echter Pionier, weil damals wurde von Ärzten empfohlen, setz dich aufs Sofa, treib nicht so viel Sport, schon dich. Eigentlich genau das Falsche. Und er hat, muss man sich vorstellen, 1997 hat er eben genau das Gegenteil ins Leben gerufen, sozusagen über die Stiftung. Also die Stiftung, wir kümmern uns um all das, was jenseits der klassischen Medikation wichtig ist. Ganz wesentlich sind Therapiemethoden, aktivierende oder Entspannungstherapien. Da gibt es eine wunderschöne Übersicht auf der Homepage, die mir in meinem Werdegang auch geholfen hat, mal verschiedene Sachen auszuprobieren, zum Beispiel Yoga, Tai Chi oder Qigong. Was ist da für mich das Richtige? Habe ich gemerkt, für mich ist eben Yoga das, was mir am besten gefällt.
Ja, manchmal muss man ja erstmal nur auf eine Idee kommen, ne, was es alles so Tolles gibt.
Auf Ideen kommen und dann viele Sachen ausprobieren und dann feststellen, was gefällt mir, was tut mir gut und was gefällt mir nicht so. Dann kümmern wir uns um Forschung in dem Bereich, Ursachenforschung für die Krankheit. Kann sie gegebenenfalls geheilt werden? Information, Aufklärung von Betroffenen und Angehörigen. Und insgesamt ist unser Ziel auch, die Versorgungssituation zu verbessern. Und da haben wir ein großes Projekt, den Parkinson-Lotsen.
Genau, das habe ich auf jeden Fall schon einiges von gehört. Das macht ihr in Zusammenarbeit mit den Parkinson-Netzwerken Deutschland, ne, dass ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt. Genau, erzählt uns doch gerne noch ein bisschen was davon. Worum geht es bei den Parkinson-Lotsen?
Ja, der Lotse ist keine Person, kein Buddy. Das wäre ein Konzept des Parkinson-Paten. Das gibt es ja anderswo.
Genau.
Sehr gut auch. Aber gerade wenn man frisch diagnostiziert ist und später auch, das tauchen immer wieder Fragen auf, wo finde ich gute Unterstützung in ärztlicher oder therapeutischer Hinsicht? Wo gibt es gute Angebote in meiner Nähe, die über die rein medikamentöse Behandlung hinausgehen? Und das ist in der Selbsthilfegruppe auch ständig Thema. Und
Genau.
wir haben eine digitale Plattform entwickelt, auf der ich nach bestimmten Angeboten suchen kann. Und dann bekomme ich eine Übersicht in einer Karte und parallel dazu eine Liste mit Informationen zum jeweiligen Angebot. Und ich denke, es lässt sich schwer in Worten beschreiben. Viel einfacher wäre es jetzt auszuprobieren auf der Homepage und einfach mal reinzuschauen. Das kann jeder machen. Die Homepage können wir auch gerne verlinken.
Genau, das machen wir. Und dann kann man da seine Postleitzahl eingeben und sagen, ich wohne jetzt in Münster, ich gebe meine Postleitzahl ein, wo finde ich einen guten Physiotherapeuten in der Nähe?
Ja, jetzt sagen manche, gut, ich kann ja auch in den gelben Seiten schauen. Und wir hätten ja auch sozusagen aus den gelben Seiten einfach die Adressen in die Datenbank kopieren können. Aber da kriege ich keine Auskunft, ob der jeweilige, ich nenne das jetzt Versorger, Anbieter, ob der sich oder die sich mit Parkinson auskennen oder eben nicht. Und genau deshalb haben wir das mit dem Parkinson-Netzwerk Deutschland als Partner initiiert. Und jeder Anbieter, der sich in die Datenbank eintragen will, der muss Mitglied in einem Parkinson-Netzwerk sein. Das ist für uns also gewissermaßen das Qualitätskriterium, dass er sich auskennt mit Parkinson. Weil in diesen Netzwerken werden regelmäßig Informations- und Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Die müssen auch durchgeführt werden, sodass wir da eine gewisse Qualitätshürde haben.
Ja, was ja auch richtig und wichtig ist für die Patientin, ne?
Ja.
Genau, und ihr habt das relativ umfangreich. Also jetzt nicht nur die klassischen, die man so kennt, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, sondern auch noch in anderen Bereichen, ne? Was kann man bei euch noch so suchen?
Da kannst du Tanzangebote, Feldenkrais, Selbsthilfegruppen.
Ja, super.
Also es gibt eine ganze Liste, die, und die Liste ist auch nicht statisch, die ist dynamisch, die können wir erweitern, wenn neue Angebote, die sinnvoll sind, dazukommen. Also das ist ein System, was jetzt sich weiterentwickelt und was nicht mit dem heutigen Tag fix ist, abgeschlossen ist und da kommt nichts mehr rein. Lebt auch von Feedback von Ärzten und Versorgern und von Teilnehmern.
Also das heißt, wenn jetzt auch Behandler oder Versorger, wie du sie nennst, jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, ich habe auch ein tolles Angebot zum Thema Parkinson, die können sich auch bei euch melden, ne, und gucken, wie sind die Kriterien, dass sie aufgenommen werden können in die Liste. Und davon genau wird natürlich dieses ganze System auch größer und je mehr Input man hat, umso mehr Output kann man ja auch generieren. Ja, sehr schön.
Allerdings müssen sie Mitglied in einem Netzwerk sein. Das ist sozusagen das nächste Ziel, dass wir die Netzwerke erweitern. Also wir haben angefangen im letzten Herbst mit drei Pilotregionen, Osnabrück und Münsterland und Ruhr-Nord. In Osnabrück ist Herr Warnecke, der ist der Protagonist für die Netzwerke in Deutschland oder einer der Protagonisten.
Ja,
Und da hatten wir eine
super.
Pilotregion, wo wir auch eine Evaluation gemacht haben. Und dann seit Anfang diesen Jahres haben wir das ausgerollt. Jetzt haben wir mittlerweile 10 Netzwerkregionen verfügbar. Das Ziel ist natürlich, dass wir das bundesweit verfügbar machen. Also, dass wir sozusagen im nächsten Schritt den Lotsen in weiteren bereits existierenden Netzwerken etablieren. Und dann gibt es immer noch etliche weiße Flecken in der Landkarte. Und da ist das Parkinson-Netzwerk Deutschland aktiv, die Lücken zu schließen. Also, das ist bedingt, dass vor Ort in bestimmten Zentren Leute aktiv werden, also Ärzte, Therapeuten und auch Betroffene sagen, wir wollen ein Netzwerk gründen und wir werden ein Mitglied im Parkinson-Netzwerk Deutschland.
Genau, und ja, ich selber bin auch in dem Parkinson-Netzwerk Münsterland Plus aktiv, schon seit einiger Zeit, und bin auch als Betroffene oder als Vertreterin von Ping Pong Parkinson Münster mit bei diesen Veranstaltungen immer dabei. Und ich muss sagen, ich habe selten Veranstaltungen erlebt, die so energiegeladen sind und wo man auch merkt, da sind so viele Leute, die zusammenkommen aus unterschiedlichen Fachbereichen, aber alle haben wirklich das Ziel, was zu verbessern, was zu verändern. Da ist ganz viel Begeisterung dabei. Und das finde ich immer wieder so schön bei diesen Netzwerken. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute, die da sind, die machen nicht unbedingt Dienst nach Vorschrift, sondern die kommen wirklich hin, weil sie einen Mehrwert produzieren wollen für Menschen mit Parkinson oder weil sie auch was zu sagen haben, weil sie ihre Themen nach vorne bringen wollen. Und dass auch der Austausch, finde ich, bei diesen Netzwerken zwischen den Fachleuten und den Betroffenen sehr gut funktioniert. Also ich fühle mich da immer auch wahrgenommen und ernst genommen. Deswegen kann ich auch jeden ermuntern, ruhig auch mal zu gucken, gibt es so ein Parkinson-Netzwerk in meiner Region, kann ich mich damit einbringen? Wie kann ich vielleicht auch die Interessen von Parkinson-Betroffenen vor Ort da mit vertreten? Finde ich ganz, ganz wichtig, dass da eben nicht in Anführungsstrichen nur die Professionellen da sitzen, sondern auch wirklich wir, die betroffen sind und vielleicht aus unserer Warte auch erzählen können.
Ja, und die Netzwerke sind ja eine tolle Entwicklung und ich sehe, die Netzwerke müssen sich auch noch weiterentwickeln und mit dem Lotsen sehe ich da die Chance, dass der Lotse auch ein wichtiges Element wird, dass sich Versorger, also Ärzte und Therapeuten untereinander vernetzen, aber patientenzentriert. Da ist ja Holland das große Vorbild, dass man eben sagt, ich habe den Patienten in der Behandlung und der Neurologe weiß, welcher Physiotherapeut da gerade behandelt, dass sie sich kurzschließen. Wie ist der aktuelle Stand? Was ist der Bedarf? Wo geht es weiter? Das passiert ja hierzulande noch viel zu wenig. Und da ist der Lotse als digitale Plattform auch eine Chance, dass man künftig in die Richtung patientenzentriert sich vernetzt sozusagen.
Ja, super, eine ganz tolle Idee. Jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen zu deiner Person, ne, wenn man so viel aktiv ist, jetzt, du sagst, weil du bist jetzt gerade in Rente, aber hast jetzt auch zwei große Ehrenämter, die ja sicherlich auch einiges an Zeit brauchen. Was ist denn so deine Motivation, dich da auch weiterhin zu engagieren, trotzdem, dass natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt?
Dass Bewegung eine starke Motivation ist, habe ich ja schon erzählt. Und für mich gehört da auch Ernährung zu. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das sind also wesentliche Elemente bei meiner Strategie. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Grund. Und da passt ja die Hilde-Ulrich-Stiftung inhaltlich wie der Deckel auf den Topf. Und außerdem fasziniert mich auch aus der Arbeit hier in der Kleinstadt das Konzept einer Stiftung, die auf langfristiges Wirken angelegt ist, wo man Geld in einen Grundstock sammelt. Und dann aus den Kapitalerträgen was bewirken kann, aber auf lange Sicht. Das finde ich einfach faszinierend. Und dann bin
Nachhaltig
ich,
einfach, ne?
genau, und dann bin ich angesprochen worden von meinem Vorgänger Christian Jung und da ist mir eigentlich relativ leicht gefallen zuzusagen. Auch wenn ich jetzt sehe, dass ich natürlich meine Ressourcen steuern muss und aufpassen muss, dass ich nicht überstrapaziere, aber das ist ja ein Effekt. Hat man in jedem Ehrenamt und da
Ja.
muss jeder für sich sehen, was tut, was ist gut für mich, was ist nicht so gut für mich. Unterm Strich kann ich sagen, machen die beiden Schwerpunktarbeiten jetzt die Jupa-Gruppe in der Selbsthilfe, wo ich sehr viel positive Rückmeldung bekomme. Und die Stiftungsarbeit macht mir sehr viel Spaß. Und wenn das Spaß macht, das ist, denke ich, das wichtigste Element im Ehrenamt, dann macht man es auch gerne. Dann kann man es auch machen.
Und dann hat es auch, finde ich, wieder, wenn man was mit dem Herzen macht, auch wieder positive Effekte auf unser Leben oder und auf den Umgang mit der Erkrankung. Ne? Wenn man, ich finde mal, dieses Thema Empowerment ist mir auch mal so wichtig. Das hat ja die Hilde-Ulrich-Stiftung eigentlich auch auf ihren Fahnen stehen. Aber auch Selbsthilfe sowieso, dass es ja darum geht, sich selber zu befähigen und andere zu befähigen, sich gut für die eigenen Interessen einzusetzen. So, eben nicht auf dem Sofa sitzen zu bleiben und zu denken, ach, ich schlucke jetzt die Tabletten und gucke, was passiert, sondern ich kann selber meine Krankheit auch beeinflussen und steuern. Und das finde ich, ist immer ein hohes Gut, wenn man das so für sich verstanden hat und auch umsetzen kann. Was wünschst du dir selber für die weitere Entwicklung der Hilde-Ulrich-Stiftung? Wo siehst du die Stiftung in der Zukunft?
Also ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute die Aktivitäten und Projekte verfolgen. Da gibt es eine Homepage, Newsletter, Facebook, LinkedIn. Das ist das Wichtigste. Es ist ja viel auf dem digitalen Weg, weil wir bundesweit aktiv sind. Das ist ja keine Selbsthilfegruppe, wo man sich wöchentlich oder monatlich trifft. Wünsche ich mir, dass ihr die Stiftung weiterempfehlt, wenn es euch gefällt. Und natürlich sind wir als Stiftung angewiesen auf Spenden und Zustiftungen. weil ohne diese finanziellen Mittel kann man nicht wirken. Wir freuen uns natürlich über jede finanzielle Unterstützung. Und an dieser Stelle kann ich allen danken, die das schon tun. Zum Beispiel als Fördermitglied kann man einen regelmäßigen Förderbeitrag spenden, jeden Monat oder vierteljährlich oder halbjährlich. Das ist extrem hilfreich für uns, dass wir eine kalkulierbare Größe haben, mit der wir Aktivitäten fördern können. Und jetzt ganz aktuell gibt es zum Beispiel eine schöne Aktivität, die man auch unterstützen kann. Aktivzeit 2025, Wandern mit Parkinson. Da wandert die Mai Evers. Die ist ja vielen bekannt. Ich glaube, die war auch schon bei dir im Podcast.
Genau, die war eine der ersten bei mir im Podcast, Mai Evers, genau.
Die ist auch Vorsitzende vom Kuratorium bei unserer Stiftung. Und die fängt Mitte August an und erwandert einen Teil des Europa-Fernwanderwegs E1. Startet am Bodensee und wird dann 6 Wochen lang wandern über den Schwarzwald, Stuttgart, Heidelberg. Geplant ist bis nach Montabaur und nördlich von Frankfurt. Und da können interessierte Menschen können sie persönlich begleiten auf irgendwelchen Etappen, wenn sie da wohnen oder hinreisen wollen. Das sind auch schon geplant von einigen. Und es gibt vor allen Dingen die Möglichkeit, die symbolisch als Streckenpate zu begleiten mit einer gewissen Spende für eine gewisse Strecke. Und dazu gibt es dann Infos demnächst auf unserer Homepage oder auch bei einer Seite bei Better Place. Also das ist ein tolles Projekt, wo jemand sich aufmacht und wandert für Parkinson, um Parkinson sozusagen sichtbar zu machen und dann eben auch Spendenmittel einzuwerben.
Genau, ganz tolle Idee. Ich kenne ja Mai auch persönlich sehr gut und wir sehen uns morgens immer bei Tanz den Batman, wo wir auch zusammen tanzen. Und da hat sie heute noch erzählt, dass sie es geschafft hat, ihren Rucksack auf 7,5 Kilo zu reduzieren ohne Essen und dass sie hofft, dass sie damit mit Zelt und Schlafsack und alles gut vorankommt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, 6 Wochen am Stück zu wandern, aber ich finde es großartig. Ist ja noch deutlich länger betroffen als wir von der Erkrankung. Und sich das trotzdem zuzutrauen und einfach zu machen, finde ich echt großartig. Also ganz viel Erfolg auf diesem Wege schon mal an Mai für diese tolle Aktion.
Wer sich auf den Weg macht und sie begleitet, der kann ja ein paar Müsli-Riegel mitnehmen.
Genau. Oder der kann einfach mal für eine Strecke ihren Rucksack tragen. So, wie das immer so ist, ich könnte ja noch ewig mit dir reden, aber wir kommen so langsam zum Ende und ich habe noch 2 Fragen auf meiner Liste. Unter anderem die eine, Dietrich, du lebst inzwischen seit 8 Jahren mit Parkinson. Wenn du so zurückschaust an den Anfang, gibt es Dinge, die du ja, heute wieder so machen würdest, oder was würdest du gegebenenfalls anders machen?
Also viel ändern würde ich, glaube ich, nicht. Im Prinzip geht es mir ganz gut, so wie ich damit umgehe. Vielleicht würde ich, gibt ja die Balance zwischen Arbeit, Ehrenamt, Hobbys und jetzt auch bei Parkinson eigenen Therapien. Also das mache ich für mich. Da würde ich, glaube ich, die eigenen Therapien, also Bewegung, Entspannung, noch etwas mehr in den Vordergrund rücken. Aber ich sehe jetzt, wo ich nicht mehr arbeite, habe ich das gleiche Thema. Also ich glaube, das ist nicht die Frage, ich habe keine Zeit, sondern die Sache, wofür nehme ich mir Zeit?
Wo ist meine Priorität? Genau.
Genau, wo ist meine Priorität? Aber unterm Strich komme ich da ganz gut klar. Du hast ja mein Sportprogramm gesehen oder gehört.
Ich bin begeistert.
Ich fühle mich gut, wenn ich das realisiert kriege und dann habe ich auch wieder Ressourcen für die anderen Themen,
Ja,
die ich.
das stimmt. Toll. Schön, wenn man das sagen kann, dass man gar nicht so viel ändern würde, sondern dass du eigentlich einen ganz guten Weg gefahren bist für dich. Sehr gut.
Ja, da haben mir die Erfahrungen anderer Leute geholfen, muss ich
Ja.
sagen.
Auch das natürlich. Bist ja auch relativ schnell in die Selbsthilfe eingestiegen, um dann auch von Erfahrungen anderer profitieren zu können. Auch das ist ja ein Effekt, den Selbsthilfe mit sich bringt, ja. Sehr schön. Und meine allerletzte Frage ist ja immer, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ja, das ist nicht leicht, sich was Neues auszudenken, weil du fragst ja jeden und
Aber jeder sagt ein bisschen was anderes.
mein Credo ist, bleibt oder werdet aktiv. Also bleibt in Bewegung. Und das sowohl körperlich, nicht nur, aber körperlich, eben Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit ist wichtig zu trainieren. Aber auch geistig. Sucht euch irgendwelche Tätigkeiten, zum Beispiel in der Selbsthilfe, macht Kreuzworträtsel, Gedächtnistraining, ganz wichtig. Und nicht zuletzt auch sozial. Also isoliert euch nicht, bloß weil ihr unbeweglich seid oder zittert. Das ist ja ein Effekt, dass man sich sehr, sehr leicht zurückzieht, weil man sich nicht raustraut. Das sind drei Aspekte, die mir eigentlich wichtig sind für mich selber und die ich auch gerne mitgebe. Das Ganze dann nicht zu dogmatisch betreiben, also das zwischendurch auch mal 5 Grad sein, das muss ich mir selber vielleicht manchmal sagen. Und zum Schluss, etwas, wenn ihr mal nicht gut drauf seid, dann hört euch einfach ein paar Folgen von Katrins Podcast an. Das tut immer gut.
Dankeschön, Dietrich. Ja, das ist lieb von dir. Ja, mir tut es manchmal auch gut, meine eigenen Podcast-Folgen nochmal anzuhören, weil ich denke, ach stimmt, das war wirklich eine tolle Folge. Da hat jemand ganz tolle Ideen gehabt. So wie du auch. Danke für deine tollen Impulse, Dietrich. Hat mir sehr gut getan, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben. Wir sehen uns ja auf jeden Fall noch dieses Jahr. In diesem Sinne, bleib so, wie du bist. Ja, pass auf dich auf und bis bald.
Du bleib du auch, wie du bist, und ich bin gespannt auf die, das ist, glaube ich, die 98. Folge von deinem
98.
Podcast.
Ja.
Bin gespannt auf die 100.
Ich bin auch gespannt auf die 100. Ich bin auch am Überlegen, was ich mache. Genau. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Ich finde ja, man hört sehr deutlich raus, dass Dietrich sein ehrenamtliches Engagement sehr dabei hilft, selbst gut mit der Erkrankung zu leben. Schau doch gerne mal auf die Seite des Parkinson-Lotsen, die ich in den Shownotes verlinkt habe, und guck mal, was es bei dir in der Nähe für qualifizierte Angebote für Menschen mit Parkinson so gibt. Und ja, Mann, oh Mann, ich bin schwer beeindruckt von Dietrichs sportlicher Aktivität. Da könnte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Naja, man muss ja noch Ziele haben. Ebenso beeindruckt mich die große Wandertour von Mai Evers, von der Dietrich erzählt hat. Mai ist eine gute Freundin von mir und sie ist seit vielen Jahren an Parkinson erkrankt. Trotzdem wagt sie etwas, was viele nicht mal ohne Erkrankung sich vorstellen können. Sie wandert 6 Wochen vom Bodensee Richtung Norden. Alles, was sie braucht, hat sie bei sich. Ihr Zelt, ihren Schlafsack, Klamotten und Verpflegung. Eine Wahnsinnsleistung, wie ich finde. Und daher bitte ich dich ganz herzlich, schau doch mal auf der Spendenseite vorbei. Und wenn du eine kleine Spende übrig hast, wäre das großartig, wenn du Mai bei ihrer Aktion unterstützt und damit auch die wichtige Arbeit der Hilde-Ulrich-Stiftung. Also, das könnte doch deine gute Tat für heute sein, oder? Vielen lieben Dank. So, und nun aber raus mit uns in die Sonne oder in den Regen oder Wind. Hauptsache raus und bewegen, denn der Sommer ist ja noch nicht vorbei. Bis bald. Herzliche Grüße, pass gut auf dich auf und bleib positiv.